请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 21. Mai 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung vom Mosaik in der Utter Rindfleisch über eine Ausstellung zum 120. Geburtstag des Künstlers Chen Shiqi berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit dem taiwanischen Juristen Howard Xu, der in Münster zum Steuerrecht promoviert. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. US-Präsident Donald Trump sagt, er werde mit Präsident Lai über Waffenverkäufe telefonieren. Taiwanisches Außenministerium verurteilt gemeinsame Erklärung von Russland und China. US-Vertreter in Taiwan: US-Politik gegenüber Taiwan hat sich nicht geändert. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Schon zweimal hat US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche davon gesprochen, mit dem taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te über Rüstungsverkäufe telefonieren zu wollen. Nach einer entsprechenden Bemerkung auf dem Rückweg von seinem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking, wiederholte er seine Aussage am 20. Mai gegenüber Journalisten am Regierungsflughafen Joint Base Andrews in Maryland. Gefragt, ob er vorhabe, mit Präsident Lai zu sprechen, bevor er eine Entscheidung über die Waffenverkäufe an Taiwan treffe, sagte Trump: "Ich werde mit ihm sprechen, ich spreche mit allen." Trump fügte hinzu, er habe die Lage im Griff und habe ein großartiges Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gehabt. Er sagte, man werde gemeinsam an der Lösung des Taiwan-Problems arbeiten. Nach dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi Anfang Mai erklärte Trump, er werde in naher Zukunft eine Entscheidung über das jüngste Waffenpaket im Wert von 14 Milliarden US-Dollar für Taiwan treffen, nannte jedoch keinen konkreten Zeitrahmen. Die Ankündigung stellt eine Abweichung von diplomatischen Normen dar. Der DPP-Abgeordnete Shen Fanghui wies heute bei einer Fragestunde im taiwanischen Parlament darauf hin, dass ein Anruf zwischen Trump und Lai Ching-te den ersten direkten Dialog auf hoher Ebene zwischen Taiwan und den USA in 40 Jahren darstellen würde. Han Meng-an, Generalsekretär des Präsidialamtes, erklärte am Donnerstag, dass das taiwanische Präsidialamt und der Nationale Sicherheitsrat Trumps China-Reise genau verfolgt hätten, bislang jedoch noch kein Telefonanruf eingegangen sei. Sollte es einen Anruf geben, würde man alle darüber informieren. Das taiwanische Außenministerium hat die Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung zwischen Russland und China verurteilt. Am heutigen Donnerstag sagte das taiwanische Außenministerium, die gemeinsame Erklärung würde unwahre Behauptungen enthalten, welche der Souveränität Taiwans schweren Schaden zufügen würden. Darunter sei unter anderem eine verzerrte Darstellung der UN-Resolution 2758. Das taiwanische Außenministerium bedauere, dass die Regierung der Volksrepublik auf internationaler Ebene Allianzen schmiede und weiterhin falsche Äußerungen veröffentliche, die die Souveränität Taiwans herabsetzen sowie zu Spannungen in der Taiwanstraße führen würden. Es kritisierte weiter, dass Russland erneut dem autoritären Kurs Chinas folge. Taiwan werde seine Selbstverteidigungsfähigkeit und die gesamtgesellschaftliche Widerstandsfähigkeit weiter stärken. Man werde eng mit befreundeten und verbündeten Staaten zusammenarbeiten, um gemeinsam die Freiheit, Offenheit sowie den Frieden und Wohlstand Taiwans und der indopazifischen Region zu sichern. Raymond Green, Direktor der US-Vertretung in Taiwan, hat heute bekräftigt, dass sich die US-Politik gegenüber Taiwan auch nach dem Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping in der vergangenen Woche nicht geändert hat. Gegenüber der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA sagte er, man lege großen Wert darauf, durch die Stärkung der Selbstverteidigungsfähigkeit Taiwans das Gleichgewicht in der Taiwanstraße wiederherzustellen. Er begrüßte zudem die Bekräftigung von Präsident Lai Ching-te, den Status quo in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten, und äußerte die Hoffnung, dass Peking den Austausch mit Taiwans demokratisch gewählter Führung ohne Vorbedingungen zulassen werde. Er zitierte zudem eine Erklärung des Weißen Hauses, dass man keinen Widerspruch sehe zwischen stabilen Beziehungen zwischen den USA und China und einer starken Partnerschaft zwischen den USA und Taiwan. Man werde die Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan in allen Politikbereichen weiter vertiefen. Taiwan will die Rolle von Taiwanisch im Familienalltag stärken. Am heutigen Donnerstag stellte Kulturminister Li Yuan die Ergebnisse des 2024 gestarteten Programms Taiwanisch in der Familie vor und erläuterte, wie das Programm ausgeweitet werden soll. Das im November 2024 gestartete Programm Taiwanisch in der Familie soll alle Bewohner Taiwans dazu ermutigen, in der Familie Taiwanisch zu lernen und es zum Austausch zu nutzen. Kinder sollen so auf natürliche Art und Weise ihre Muttersprache erlernen. Darüber hinaus soll die Weitergabe und Nutzung von Taiwanisch gestärkt werden. Das Programm funktioniert über Online-Registrierung und ein Punktesystem, bei dem die Teilnahme an Taiwanisch-Veranstaltungen mit Punkten und Geldauszahlungen belohnt wird. Auf der Pressekonferenz im Songshan Kultur- und Kreativpark sagte das taiwanische Kulturministerium, dass sich bislang über 30.000 Personen für das Programm registriert hätten. Es seien fast 10.000 Taiwanischkurse und Veranstaltungen angeboten worden mit insgesamt über 120.000 Teilnehmern. Das Kulturministerium kündigte an, das Programm in diesem Jahr von Familien auf Freundeskreise und Nachbarschaftsgruppen auszuweiten. Li Yuan, der aus einer Hakka-Familie stammt, sagte, Taiwanisch sei zwar nicht seine eigene Muttersprache, doch jedes Mal, wenn er die Sprache höre, sei es wie eine Rückkehr in seine Kindheit. Gleichzeitig erinnerte er auch an die Unterdrückung von Taiwanisch während seiner Kindheit. Er sagte, wer in meinem Alter ist, weiß, wenn du in der Schule Taiwanisch gesprochen hast, musstest du dir ein Schild umhängen oder eine Geldstrafe zahlen, sodass immer weniger Menschen sich trauten, Taiwanisch zu sprechen. Als es im Fernsehen taiwanische Sendungen gab, waren die darin vorkommenden Personen damals sehr vulgär, es waren alles Schurken. Jetzt, ein halbes Jahrhundert später, ist es schwer, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, daher werden wir dieses Projekt auf jeden Fall vorantreiben. Aktuell wird Taiwanisch vor allem von älteren Personen sowie Menschen im Süden Taiwans gesprochen. In den letzten Jahren interessieren sich jedoch auch immer mehr jüngere Menschen für den Erhalt der Sprache. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat heute Preisträger des Nationalen Architektur-Goldpreises und der Taiwan Integrity Brand im Präsidialamt empfangen. Er würdigte alle Preisträger nicht nur als Garanten für bauliche Qualität, sondern auch als treibende Kräfte für die Modernisierung der taiwanischen Industrie. Präsident Lai erklärte, die taiwanische Regierung treibe die Bauwende im Einklang mit dem Klimaneutralitätsziel für 2050 weiter voran. Dabei hoffe sie auf eine sichere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, um ein lebenswerteres und widerstandsfähigeres Lebensumfeld zu schaffen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 1347,39 Punkte gestiegen, das sind 3,37%. Damit lag der Abschlusskurs bei 41.368,21. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 1,012 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 27,59 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 21. Mai. Heute ist es in Taiwan überwiegend sonnig bei Temperaturen bis zu 35 Grad. Im Großraum Taipeh kann es auch zu Gewittern kommen. Nachts zieht es dann zu, im Norden regnet es auch. Und nun die Aussichten für morgen Freitag, den 22. Mai. Morgen ist es weitestgehend bewölkt bei niedrigeren Temperaturen von 32 Grad im Norden und 34 Grad im Süden. An der Westküste zeigt sich auch die Sonne. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 21. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Geschichte der modernen taiwanischen Kunst war Chen Shiqi wie eine Sternschnuppe. Sein Leben war kurz, aber außergewöhnlich brillant. Er lebte nur 26 Jahre und hinterließ dennoch ein tiefgreifendes und unverwechselbares künstlerisches Erbe. Seine Gemälde waren nicht bloß Landschaften und Stillleben, sondern Ausdruck der kulturellen Träume einer Epoche und einer Insel. Dieses Jahr, also 2026, jährt sich der Geburtstag von Chen Shiqi zum 120. Mal, weshalb das Taiwan Kunstmuseum in Taichung eine Gedächtnisausstellung unter dem Titel Shiqis Lied zeigt, denn es gab ein Lied, das jeder kannte, der mit Chen Shiqi näheren Kontakt hatte. Die Ausstellung soll ein Aufruf sein, diesen jung verstorbenen, aber unvergessenen Maler und sein Wirken für die Entwicklung der taiwanischen Kunst neu zu entdecken. Lassen wir einmal das Leben dieses Künstlers Revue passieren. Chen Shiqi wurde 1906 in eine wohlhabende und angesehene Familie im heutigen Nangang im Südosten Taipehs geboren. Er war der einzige Sohn dieser Familie und da es damals in dieser Gegend noch keine öffentliche Elementarschule gab, ging er zunächst zum Unterricht in eine chinesische Privatschule alten Stils. 1914 wurde schließlich die Vorläuferin der Nangang-Grundschule gegründet, die er 1921 als bester seines Jahrgangs abschloss. Er bestand auch die Aufnahmeprüfung an der Taipeher Lehrerbildungsanstalt. Dort kam er mit der gerade aufblühenden Selbstbestimmungsbewegung in Kontakt. Anfang des Jahres 1921 wurde nämlich eine Petitionsbewegung für die Errichtung eines taiwanischen Parlaments initiiert und im selben Jahr der Taiwan Kulturverband gegründet. In der Lehrerbildungsanstalt hatte es schon zu der Zeit, als er noch die Oberschule besuchte, Proteste gegen Bestimmungen gegeben, die die Japaner erlassen hatten, denn die Japaner hatten in Taiwan den Linksverkehr eingeführt und forderten von den Studenten, links zu gehen, was diesen nicht passte. Daher sprach ein Polizeiinspektor bei der Schule vor, ein Vorgang, der die Studenten noch mehr erzürnte. Sie wollten ihn mit allen Mitteln daran hindern, das Schulgelände zu betreten, was wiederum den Polizeichef auf den Plan rief und die Anführer verhaften ließ. 1924 kam es wieder zu einem Vorfall, der den Studenten bitter aufstieß. Dabei ging es eigentlich um etwas Erfreuliches, denn die Schule plante eine Fahrt, auf der sowohl die japanischen wie auch die taiwanischen Studenten teilnehmen sollten. Um das Fahrtziel demokratisch zu bestimmen, wurde ein Umfragebogen ausgegeben. Die taiwanischen Studenten, die in der überwältigenden Mehrheit waren, wählten alle Kending im Süden der Insel, doch die japanischen Studenten wollten auf der eben erst fertiggestellten Eisenbahnlinie nach Ilan fahren. Als sich die Schulleitung für Ilan entschied, fühlten sich die taiwanischen Studenten betrogen und drohten einen Schulstreik an. Doch die Schulleitung kam ihnen zuvor, suspendierte den Unterricht und verwies die Anführer des Schulstreiks, darunter auch Chen Shiqi, der Schule. Dies war zwar ein recht unrühmlicher Schulabgang für den einstigen Musterschüler, doch gerade zu der Zeit kehrte sein ehemaliger Zeichenlehrer Kinichiro Ichikawa nach Taiwan zurück. Dieser schrieb ihm einen Empfehlungsbrief und riet ihm, die Aufnahmeprüfung für die Kunsthochschule in Tokio zu machen, die er 1925 auch bestand. Damals florierten in Japan die Kunstaktivitäten, es gab private Kunstkreise, Ausstellungen und Vorträge. In seinem zweiten Jahr in Japan trat Chen Shiqi dem Kunstverein Makisha bei, was ihn auf die Idee brachte, auch in Taiwan einen Kunstverein zu gründen, den Sieben-Sterne-Kunstverein, der allerdings nur 4 Jahre lang bestand. 1929 wurde der Studienverein für westliche Malerei gegründet, die erste private Kunstschule in Taiwan, an der neben Kinichiro Ishikawa auch Chen Shiqi unterrichtete. 1927 hatte er übrigens ein Mädchen aus einer gut situierten Familie geheiratet, die ihm bald darauf einen Sohn schenkte. Chen Shiqi war nicht nur ein äußerst aktives Mitglied der Kunstszene, er gewann auch häufig Preise für seine Werke. 1927 wurde sein Werk am Meer für die Taiwan-Ausstellung ausgewählt. 1928 war er mit dem Bild »Landschaft in Taiwan« auf der Kaiserlichen Ausstellung in Tokio vertreten. 1930 nahm er mit dem Werk Plantanas an einer von Prinz Shotoku geförderten Ausstellung teil. Im selben Jahr machte er seinen Abschluss von der Kunstschule und reichte auch erfolgreich das Bild Landschaft in Danshui für die kaiserliche Kunstausstellung ein, während ein weiteres Bild in der Taiwan-Ausstellung gezeigt wurde. Gleichzeitig half er verschiedenen Künstlern aus Taiwan wie Li Meishu in Japan die Aufnahmeprüfung für die Kunsthochschule vorzubereiten, Unterkünfte zu finden und so weiter. Er war also sehr viel zwischen Japan und Taiwan unterwegs. Kein Wunder, dass sein Körper das nicht aushielt. Er erkrankte schließlich an Pleuritis, wurde aber von den taiwanischen Studenten in Japan, denen er geholfen hatte, aufopfernd gepflegt, sodass er im folgenden Jahr nach Taiwan zurückkehren konnte, wo seine Tochter zur Welt kam. Kurz nachdem er auch die freudige Nachricht von der Aufnahme Li Meishus in die Tokio Kunsthochschule erhalten hatte, flammte seine Pleuritis erneut auf, die dieses Mal auch noch eine Gehirnhautentzündung nachzog, die ihm schließlich das Leben kostete und seine Frau zu einer alleinerziehenden Mutter machte. Sein Leben wird gern mit einem Feuerwerk verglichen, sprühend vor Kreativität und Energie, aber nur sehr kurzlebig. Die Ausstellung im Nationalen Kunstmuseum in Taichung ist in 4 Abschnitte unterteilt. Der erste wurde mit Erleuchtung im neuen Bildungssystem betitelt und zeigt Chen Shizis Lernweg an der Lehrerbildungsanstalt Taipei und der Kunsthochschule Tokio, wie er nach und nach seinen persönlichen Stil und seine Weltanschauung entwickelte. Anschließend beleuchtet sie seine Rolle als Künstler an der Spitze seiner Zeit und hebt sein Engagement für soziale Themen, seine aktive Teilnahme an nationalen Bewegungen sowie die Gründung der 7-Sterne-Malergesellschaft, der Tsushima-Gesellschaft und des Instituts für Malereiforschung hervor, die seine soziale Verantwortung und seinen Aktivismus als Künstler verdeutlichen. Abschließend widmet sich die Ausstellung wieder seinem künstlerischen Schaffen, wobei Chen Shizi das Ziel verfolgte, eine Taiwan-eigene Malerei zu etablieren. Seine Darstellungen von Danshui, Siji und Stadtlandschaften nutzen die lokale Szenerie, um die jeweilige Epoche zu dokumentieren. Für ihn war Malerei keine Reproduktion von Landschaften, sondern vielmehr die Selbstdarstellung der Insel. Chen Shizi soll einmal gesagt haben, das Leben sei kurz, Kunst jedoch sei ewig. Dieses Wort hat sich bei ihm bewahrheitet. Leider war sein Leben viel zu kurz. Taiwan hätte gerne noch mehr Kunst von ihm für die Ewigkeit gesehen. Soweit dieser Beitrag über den Anfang des letzten Jahrhunderts wirkenden Künstler Chen Shizi, dessen Geburtstag sich zum 120. Mal verjährte. Auf Wiederhören, am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Hallo. Liebe alle, ich heiße Xu Howard. Ich bin Taiwaner, komme aus Taiwan und studiere Jura an Universität Münster in Westfalen.
Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und Sie haben es schon erraten, Howard Xu ist mein heutiger Gesprächspartner. Und zwar studiert er nicht nur an der Uni Münster, sondern er promoviert dort seit 2023. Kürzlich befand er sich aber zu Besuch in Taipei und bevor er wieder nach Münster zurückflog, besucht er mich bei uns hier im Studio. Und wir sprachen natürlich über sein Studium in München, aber auch seine große Leidenschaft Baseball, der er tatsächlich auch in Münster nachgeht, doch dazu später. Denn zunächst wollte ich von ihm wissen, wie er darauf gekommen ist, in Deutschland und dann an der Uni Münster zu studieren.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Also allgemein, das taiwanesische Rechtssystem hat sehr stark von Deutschland beeinflusst. Das heißt, wir haben viele rechtswissenschaftliche Institutionen übernommen. Und auch als ich in Taiwan Jura studierte, hatte unsere Professor, die auch in Deutschland damals promovieren studierten, uns vorschlagen, also Deutschland ist eine sehr gute Chance, sehr gute Möglichkeit, weiterzubilden. Und auch wir haben vorher viele Meinungen und Anhaltspunkte von Japan gelernt. Mhm. Aber wir haben herausgefunden, dass die Meinungen wahrscheinlich auch von Deutschland herkommen. Mhm. Deswegen, also wir haben eine Aussage oder Witz, wenn man vom Bruder lernt, warum lernt man nicht vom Vater?
Okay.
Ja, deswegen, also wir denken, also indirekte Übernahme ist nicht eine gute Idee, sondern eine direkte Übernahme oder Analyse,
ja,
oder Forschungsentwicklung. Mhm. Deswegen habe ich solche Idee, also wahrscheinlich im Ausland zu studieren. Und das wäre eine gute Chance, wenn ich in Deutschland studieren kann. Und ja, zum Glück, mein Betreuer in meinem Masterstudium, er promoviert auch in Deutschland, aber in München, LMU. Er hat auch vorgeschlagen, dass ich solchen Weg weiter folgen darf. Aber ich habe so gedacht, er macht allgemeine Verwaltungsrecht. Und ich denke, es gibt schon genug oder zu viele Forscher, die in dieser Bereich beschäftigen. Deswegen, wenn ich etwas neu entwickle, sollte ich einen neuen Weg oder etwas innovativer finden. Deswegen, ich denke, also allgemeine Verwaltungsrecht genug, oder ich sollte nicht nur in allgemeine, sondern in besondere Teil beschäftigen. Deswegen suche ich andere Chancen oder andere Möglichkeiten. Dann treffe ich andere Professor, die in besonderer Teil beschäftigen. Zum Beispiel jetzt meine Dissertation, das Thema meiner Dissertation, Steuerrecht, und habe entwickelt. Es gibt einen Professor, heißt Professor English, auch jetzt mein Doktorvater, aus Mastervater, und die zwei ältere Kommilitonen sagt mir, Professor English ist sehr nett. Und er begrüßt alle Taiwaner und er besucht auch Taiwan, hatte Vorträge damals, und das wäre eine gute Chance, wenn ich auch in Münster bei ihm promoviere oder studiere. Deswegen habe ich mich so entschieden, also nicht nur in Deutschland, sondern in Münster. Und Münster bietet auch eine gute Chance für Sprachlernen. Ja, ich habe damals auch Deutsch an der Universität Münster gelernt. Und eigentlich ist das kostenlos. Natürlich, Studiengebühr muss man bezahlen. Mhm. Und für diesen Sprachkurs, die Gebühr darf man rückerstatten, wenn man in Münster, genau an Universität Münster, 3 Semester eingeschrieben.
Oh, okay.
Ja, deswegen, ich finde, ja, also cool. Man kostet nichts, wenn man doch dort studieren, und ich finde die Qualität auch gut, und es gibt eine gute oder nicht gute, sondern nette Professor für Taiwaner, so ich wähle Münster für meine Weiterbildung.
Wir kommen gleich nochmal ein bisschen auf Ihren Forschungsschwerpunkt zu sprechen, aber zunächst einmal, gab es irgendwelche Aspekte, an die Sie sich in Ihrem Studium an der Uni Münster gewöhnen mussten?
Ja, ich finde, die Atmosphäre ist ganz anders als in Taiwan. Zum Beispiel, ich nenne einfach die Studenten. Die deutschen Studenten sind ganz anders. In Taiwan, also bei Jurastudium, man lernt immer in Bibliothek. Normalerweise selber. Also eine Person lernt in Bibliothek wahrscheinlich 12 Stunden, 16 Stunden pro Tag. Immer beschäftigt mit Kommentaren, mit Sachbücher, Fachbücher und so weiter, und schreibt die Klausur, die Examina-Klausur und so weiter, oder guckt die Videos von Nachhelfer.
Ja.
In Deutschland nicht. In Deutschland, also im ersten Semester schon, die Professoren oder die älteren Kommilitonen schlagen so vor, dass man schon erstes Semester die Studiengruppe bilden. Das heißt, also es könnten in verschiedene Fächer mit verschiedenen Gruppen, aber die Studierenden von erstes Mal wahrscheinlich 18 Jahre oder 20 Jahre schon so young in dieser Art schon die Leute, die zusammen lernen können, finden.
Ja.
Und auch lernen zusammen, diskutieren oder sogar streiten über die verschiedenen Meinungen, die verschiedenen Theorie und so weiter. Ich finde das ganz speziell. Also in Taiwan nicht. Wir lernen auch verschiedene Meinungen, verschiedene Anhaltspunkte oder verschiedene Ansichten von Entscheidungen oder von verschiedenen Ländern. Aber wir lernen normalerweise allein und wir haben weniger Chance zu diskutieren oder auch die Studierenden, die taiwanesische Studierenden wollen die Meinungen von Professoren hören. Sie wollen, ja, wir haben, ich zum Beispiel, ich entdecke meine eigenen Meinungen, aber es gibt weniger Chance oder wenig kleine Forum oder wahrscheinlich keine Forum für Meinungsaustausch und so weiter. Das ist erste Sache. Zweite Sache ist Selbstdisziplin. Also in Deutschland, Studenten, die lernen selbst und auch sie melden sich für die Klausur selber an. Das heißt, wenn man den Termin verpasst, hat man keine Chance, die Klausur in diesem Semester zu schreiben. Aber in Taiwan nicht. Aber Taiwan, wir wählen die Vorlesungen vor der Semester und wenn doch der Fall, dann musst du in diesem Klausurtermin auftauchen und die Klausur schreiben. Wenn doch nicht der Fall, dann durchfallen. Ja, in Deutschland nicht. In Deutschland zum Beispiel in Münster, man geht einfach in Hörsaal, hört die Vorlesung, wahrscheinlich schreibt auch Notizen oder geht ins Arbeitsgemeinschaft, wir nennen das AG. Aber am Ende, man kann sich entscheiden, ob man wirklich eine Klausur schreiben. Wenn doch der Fall, muss man sich selber anmelden und so weiter. Auch für Seminar auch, vor dem Semester, sich anmelden, um ein Thema zu finden und daran arbeiten. Ich finde das ein bisschen anders als in Taiwan. Und wahrscheinlich, es könnte mein Problem sein, wenn man doch diese Anmerkungen oder die Bekanntgaben nicht sehen.
So.
Dann kommt das Problem. Also, man sich diese Bekanntgabe nicht so gerne nicht zu dieser Themenverteilung, dann verpasst das Seminar, aber hat man gar keine Chance mehr. Und auch wenn man für den Klausurtermin verpasst, kann auch nicht helfen.
Ja,
ja, ich verpasse gar keine Klausur, aber ich denke, wenn doch es der Fall, es wird ein bisschen ja, erschrocken.
Ja, okay. Und gibt es irgendwas, was Ihnen besonders an Ihrem Studium gefällt in Münster?
Ja, ich denke, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil wir Deutschland-Ticket haben. Aber vorher, also ich starte mein Studium in 2018. Damals, ich bekomme schon Studienkarte und auch Semestertage, Kulturkarte. Und das Semesterticket in Nordrhein-Westfalen ist ein bisschen anders. Normalerweise darf man nur in diesem Bundesland, zum Beispiel Hessen oder Baden-Württemberg, Bayern, aber in Nordrhein-Westfalen darf man mit Semesterticket kostenlos umsonst nach Niederlande fahren.
Okay.
Ja, das finde ich cool. Also auch damals, also ich fahre nicht wirklich regelmäßig, aber mehrmals nach Enschede. Nicht nur zu besichtigen, sondern auch am Sonntag auf den Supermarkt zu einzukaufen. Ja, alle wissen, also in Deutschland gibt es wenige Supermärkte, die am Sonntag geöffnet sind, aber in Niederlande gar nicht. Also sie sind immer offen. Ja, und dort kann man auch viele Süßigkeiten, ein paar besondere niederländische Güter kaufen. Deswegen, ich finde das, erste Sache muss ich sagen, Semesterticket gefällt mir wirklich gut.
Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Howard Chu, Doktorand an der Universität Münster. Teil 2 hören Sie dann in der kommenden Woche und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 21. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.